I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 28 in schneller Folge in den letzten Tagen, ausgelöst durch meine Präsenz am Linux-Tag. Da haben sich viele interessante Themen ergeben, aber die Liste ist noch lang und heute wartet schon das nächste Thema auf uns und es lautet Extreme Programming, eine Methode, Software zu schreiben, und dazu habe ich den Pavel wieder bei mir, der uns ein bisschen Einblick in diese Technologie geben wird. Und mein Name ist, wie gehabt, Tim Pritlove. Again. Ich begrüße Pavel. Pavel.
Hallo Tim.
Hallo Pavel. Ja, Extreme Programming soll das Thema sein heute, dieser Sendung. Mach die Musik mal noch ein bisschen zurückhaltender, genau. So, jetzt hatten wir ja wirklich eine ganze Menge technische Probleme hier wieder zu bekämpfen. Es nimmt immer kein Ende. Ich kann euch sagen, Audiotechnik, das will erstmal beherrscht werden. Wie auch immer, das haben wir jetzt geschafft. Extreme Programming ist ein Begriff, der schon eine Weile in der Welt ist.
Ich weiß nicht. Seit 99 eigentlich hat das so begonnen, breite Wellen zu schlagen. Da hat Kent Beck seine drei Bücher veröffentlicht, Extreme Programming und Extreme Programming Explained. Und
das waren also die Standardwerke zu dem Thema?
Ja. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Also Extreme Programming klingt, wenn man das Wort hört, erstmal so, als würden irgendwelche Nerds 48 Stunden lang vorm Rechner sitzen und so lange programmieren, bis sie umfallen.
Gar nicht mehr geht, genau.
So, ja. Das Interessante ist aber, das ist eine sehr geschickte Wahl dieses Begriffs, weil tatsächlich ist Extreme Programming genau das Gegenteil davon. So Extreme Programming ist so, ja, der Einzug von Wahrheit und Vernunft in die Softwareentwicklung.
Oha.
So. Und
du meinst, vorher war das alles unvernünftig und alle haben sich einen in die Tasche gelogen.
Ja. Definitiv. Ich meine, das ist überhaupt eines der größten Probleme bei der Softwareentwicklung, so die fehlende Ehrlichkeit, so die Ehrlichkeit zu sich selbst, die Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden und die Ehrlichkeit gegenüber dem eigenen Management. So, und da versucht Extreme Programming einfach ja, ein paar Pfeiler einzuschlagen, die dafür sorgen, dass es eben mit Vernunft zugeht und dass es nachhaltig zugeht. Was extrem ist an Extreme Programming, ist, dass man die guten Dinge oder die Dinge, die man als gut und richtig erkannt hat, mit aller Konsequenz versucht durchzusetzen. Also
eine Diszipliniertheit im Prinzip.
Ja,
also man muss dazu sagen, Extreme Programming bezeichnet also eine Vorgehensweise, eine Art und Weise, wie man an Softwareentwicklung als solche herangeht. Es ist jetzt nicht eine spezielle Technik, es hat nichts mit Programmiersprachen im eigentlichen Sinne zu tun, sondern es lässt sich im Prinzip auf jeden Entwicklungsprozess anwenden. Egal, ob man jetzt in Perl oder C oder was auch immer entwickelt, eine Methodik.
Ja, es ist, gut, du hast jetzt das M-Wort gesagt, was halt
war das ein Fehler?
Nee, das ist zumindest verpönt in der Extreme Programming Szene von Methodik oder Methodologie zu sprechen, aber tatsächlich ist es so etwas. Wobei da es halt viel auch Disziplin und Energie erfordert, braucht man auch etwas Rückhalt. Als ich das kennengelernt habe, so 2000 habe ich damit begonnen, das Ganze.
Warum? Also ich meine, wie bist du da überhaupt drauf gestoßen?
Was
war die Motivation?
Unzufriedenheit. Einfach Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie Softwareentwicklung wie ich sie bis dahin betrieben habe und wie meine Teams sie betrieben haben.
Mhm.
So, ich aber bis zu Extreme Programming war mir gar nicht klar, was eigentlich alles verkehrt daran war. Ich dachte, das müsste einfach so sein, dass man oft nicht rechtzeitig fertig wird, dass die Leute alle bis an den Rand der Erschöpfung arbeiten, dass man versucht, irgendwie den Kunden permanent zu beschwichtigen, weil die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen.
Ja,
es gibt einen Haufen von Problemen einfach in der Softwareentwicklung, die jeder kennt. Das fängt damit an, also Software wird nicht termingerecht fertig oder die Entwicklung wird sogar beendet, bevor die Software einsetzbar ist. Oder wenn man so weit kommt, stellt man irgendwann fest, der Wartungs- und Änderungsaufwand wird sehr schnell zu hoch, um die Software den ständig wechselnden Anforderungen anzupassen. Oder die Software wird wegen Unzuverlässigkeit und Problemen irgendwann kaum genutzt von den Leuten, die sie ursprünglich bestellt haben. Oder sie löst das Problem nicht so, wie es mal versprochen oder angedacht war. Oder in der Zwischenzeit, bevor die Software fertig geworden ist, hat sich das Problem eigentlich verändert mittlerweile. Oder man hat die falschen Features eingebaut. Viele nette Features, aber der Nutzen der Features, die man eingebaut hat, ist nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und irgendwann fangen die Leute einfach, auch vor allem die guten Leute, an, das Projekt und die Software zu hassen und versuchen sich anderswohin abzusetzen. Das ist so das Ding.
Bis hin zu flüchtenden Programmierern.
Ja, ja. Mhm. Also man will dann irgendwann nur noch weg. Dann ist natürlich das Problem Kunde steht auch im Raum. Das heißt, typischerweise der Kunde weiß am Anfang nicht, was er will. Mhm. Das ist eigentlich auch relativ normal. Und er weiß eigentlich erst, was er will und was nicht, wenn er es hat. So, das ist auch ein typisches Ding. Man zeigt es ihm und dann sagt er, ja, super, genau so wollte ich das. Oder nee, also das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe zwar gesagt, dass ich das wollte, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Mhm.
Dann ist es so, dass der Kunde natürlich, er steckt nicht so tief drin im Entwicklungsprozess und weiß nicht, welche Features jetzt einfach und billig sind und welche schwierig und teuer sind. So, das ihm zu vermitteln, ist auch schwierig. So, außerdem will der Kunde natürlich dummerweise vorher wissen, was es kostet und was er dafür bekommt, während der Programmierer natürlich sich möglichst nicht festlegen möchte. Dann gibt es das Problem, dass der Kunde häufig einen festen Termin hat, an dem alles fertig sein soll. Das beißt sich dann natürlich auch. Außerdem ändert der Kunde gerne seine Meinung. So, das ist aber auch ganz normal. Ja. Früher habe ich den Kunden das übel genommen, so mittlerweile weiß ich, dass es einfach dazugehört. Ich meine, jeder von uns ändert mal seine Meinung, warum sollte dann nicht auch der Kunde seine Meinung ändern? Dann,
weil man sich ja im Prinzip auch während des Prozesses, in dem man ja so begleitet, ausgelöst eben durch diese Aktivität, die sich dann entspannt, auch überhaupt erstmal Gedanken macht. Also überhaupt erst so sehr auch in dem Prozess drin ist, das kenne ich auch, wann auch immer ich in der Situation war, auch Features festzulegen oder in gewisser Hinsicht auch Aussagen zu machen über grundlegende Funktionsmodelle, stellt man dann nach 2-3 Monaten fest, wenn man erstmal den Gedankenprozess angeworfen hat, dass man dann eben so es auf einmal ganz anders sieht.
Ja, nachvollziehbar. Und dann ist das das große Problem in der Softwareentwicklung oder in der Entwickler-Kunden-Beziehung ist die Angst. So die Angst, weil Softwareentwicklung ist riskant, so. Alle Beteiligten fürchten sich vor den vielen Dingen, die schief gehen können. Und tatsächlich ist es so, dass nicht eingestandene Ängste die Ursache der meisten Fehlschläge in der Softwareentwicklung sind. So, also zum Beispiel, der Kunde hat Angst, dass er nicht bekommt, was er will, dass er nicht das Richtige verlangt, dass er zu viel zahlt für zu wenig, dass er seine Karriere irgendwelchen Techies anvertrauen muss, die das gar nicht kümmert, also die Karriere. Dass er niemals einen klaren Plan erhalten wird oder der Kunde hat Angst zu Recht oft, dass die Pläne, die er zu sehen bekommt, reinste Märchen sind. So. Und dass er nie wissen wird, was wirklich los ist, weil er keinen richtigen Einblick hat. Oder er hat Angst, dass man ihn auf die ersten Aussagen festnageln wird und er später nicht mehr auf veränderte Anforderungen reagieren kann. Oder dass ihm, also niemand sagt ihm die Wahrheit. So, das sind so typische Ängste des Kunden und die sind eben tatsächlich nicht unberechtigt. So. Auf der anderen Seite steht der Entwickler, der natürlich auch von Ängsten geplagt ist. Also ganz vorne, dass mehr von ihm verlangt wird, als er schaffen kann. Dann, dass von ihm verlangt wird, sinnlose Dinge zu tun. Das ist eine große Angst so im Projekt. Oder dass er einfach zu dumm ist, das Problem zu lösen. Auch diese Selbstzweifel sind häufig da. Oder er fürchtet sich irgendwie, dass das Wissen veraltet und er zurückfällt. Auch da ist er getrieben. Und dann natürlich ein großes Problem, was auch da ist, dass der Entwickler Verantwortung übertragen bekommt, aber nicht die notwendige Autorität, um der Verantwortung auch gerecht zu werden.
Du meinst, dass ihm jetzt Vorgaben gemacht werden, wie er etwas zu lösen hat aus irgendwelchen Motivationen heraus?
Du bist jetzt verantwortlich, dass das rechtzeitig fertig wird, aber...
Und dann sage ich, da will ich aber Programmiersprache X nehmen, weil meiner Meinung nach ist das genau das, was ich dafür brauche. Und dann kommt so die Firmenvorgabe, nein, wir nehmen aber jetzt
Java, Y.
Wir nehmen Y.
Und du musst auch mit diesen drei Leuten irgendwie klarkommen dort.
Genau.
Und dann aber ein ganz wichtiger Punkt, den jeder hasst, wovor jeder Entwickler Angst hat, Qualität opfern zu müssen, um Termine zu halten. So, also quasi durch die äußeren Umstände dazu gezwungen zu werden, seinen eigenen Qualitätsansprüchen nicht gerecht zu werden. Und ich meine, niemand entwickelt gerne oder schafft gerne Dinge von schlechter Qualität und niemand benutzt gerne Dinge von schlechter Qualität und davor hat man eben auch Angst. Dann auch einen Punkt, schwierige Probleme alleine lösen zu müssen. Ich meine, manchmal sind die Probleme wirklich sehr, sehr schwierig, vor denen man löst, sodass man, dass da auch einfach eine Angst da ist, alleine mit einem Problem zu kämpfen und nicht zu wissen, ob man das Problem jetzt niederringt oder von dem Problem niedergerungen wird. Und dann eben immer wieder der Zeitdruck, nicht genug Zeit zu haben, um in dem Projekt erfolgreich zu sein. Quasi nicht die Bedingungen zu haben, Erfolg haben zu können. Das heißt, von vornherein zu wissen, dass es eigentlich nur schief gehen kann oder im besten Falle man gerade mit einem blauen Auge davon kommt. Das sind so die ganzen Ängste.
Okay, das heißt, jetzt, spätestens jetzt haben wir, glaube ich, mehrere Leute davon abgebracht, eine Programmiererkarriere in ihrem Leben einzuschreiten. Bevor wir jetzt zu Lösungsansätzen kommen, wollte ich nochmal fragen, seit wann programmierst du jetzt konkret, nur mal so ein bisschen auch deine Aussage im Hintergrund der Erfahrung reflektieren zu können?
Ja, also ich glaube, mein erstes Programm habe ich so 1979 geschrieben, noch auf einem Blatt Papier. Und ja, Geld verdiene ich damit, glaube ich, so seit 81, 82 etwa. Das heißt, ich habe schon, kann man sagen, ja,
als
Profi ja, weit über 20 Jahre lang Software entwickelt.
Ja, und du hast ja eigentlich auch sehr viele Programmiersprachen gesehen und diese ganzen Probleme, die du gerade angesprochen hast, sind auch wirklich vollkommen unabhängig von Betriebssystemen, Plattformen, Größenordnungen.
Das
trifft eigentlich immer alle.
Ja, das
ich kenne auch einige der Ängste, die du aufgezählt hast, habe ich sicherlich auch schon mal durchgestanden.
Ja.
Ja, wobei man manchmal auch so ein bisschen noch die Freude der Blauäugigkeit hat und sagt, Hollidro, Programmieren macht so einen Spaß, da rauscht man einfach durch und lässt sich eben auch von Ängsten da nicht so sehr viel bremsen, aber das ändert noch nichts daran, dass man eben immer noch dazu neigt, Sachen zu entwickeln, die am Ende keiner haben will oder die im Zweifelsfall auch nicht funktionieren.
Ja, also irgendwann wird oder die meisten Projekte, so habe ich sie kennengelernt, wurden entweder irgendwann langweilig oder ja, es wurde dann fast hysterisch. Die Leute, also viele Leute waren je näher dann die Deadlines rückten, umso näher rückten sie auch dem Nervenzusammenbruch. Es gab dann einige gute Leute, auf denen die ganze oder auf den besten Leuten ruhte dann auch die Last des ganzen Projekts. Die waren dann irgendwann auch gar nicht mehr ansprechbar und so jetzt als Manager konnte man dann nur da stehen und beten und hoffen, dass sie jetzt das wirklich auch hinbekommen, aber man steuerte dann irgendwann, hatte man das Gefühl, komplett nur noch im Blindflug unterwegs zu sein und nur darauf zu hoffen, dass die einzelnen Leute irgendwie das Ganze noch gerade rechtzeitig retten und dass man so noch die Kurve kriegt. Und
wobei, oh Wunder, ich habe das auch sehr häufig dann gesehen, also diese Kraft der letzten Tage oder im Zweifelsfall auch der letzten Stunde lässt Programmierer mal wieder zu den Höchstleistungen.
Ja, die sogenannte Crunch-Time. Also ich muss sagen, ich habe das lange Zeit auch für Normalität gehalten, für halt den normalen Programmierer-Alltag, weil ich es nirgendwo anders gesehen oder kennengelernt habe. Und ich muss sagen, tatsächlich ist es aber nicht so. Es muss nicht so sein, sondern mit XP habe ich, das schien mir, als ich darauf gestoßen bin, erstmal alles sehr plausibel zu sein.
Also XP, muss man dazu sagen, ist die anerkannte Abkürzung für Extreme Programming, hat in diesem Fall nichts mit Windows zu tun, aber so nennt man es halt, okay?
Ja. Und es war aber auch nicht ganz einfach, damals wirklich damit zu beginnen. Also in der einen Firma, in der ich dann war, hatte ich versucht, nun mein Team und meine Kollegen in der Geschäftsleitung damals davon zu überzeugen, dass wir das doch probieren. Aber ja, jede Art von Methodik wurde dann eher von der Hand gewiesen und nee, wir haben das schon immer so gemacht und jetzt irgendeinen Schnickschnack. Aber als ich dann einen neuen Job angeboten gekriegt habe, bot sich dann die Gelegenheit, dass ich dort als Bedingung gestellt habe, dass ich freie Hand habe in der Organisation der Entwicklungsabteilung und dass ich insbesondere freie Hand habe, dort Extreme Programming einzuführen und alle Leute, die dann eingestellt wurden oder die ich eingestellt habe ich von vornherein ja auf Extreme Programming eingeschworen und um es mal vorwegzunehmen, Wir betreiben das jetzt seit 5 Jahren und auch alle Leute in dem Team sind davon dermaßen überzeugt, dass das eine vernünftige Sache ist, sodass das zu einem Selbstläufer geworden ist. Ich glaube, niemand würde gerne zu einer anderen Art von Softwareentwicklung wieder zurückzukehren. Das wäre irgendwie wie einen Rückschritt,
in die Steinzeit.
In die Steinzeit oder in die,
Okay, gut, dann spielen wir das doch mal durch. So, ich bin jetzt euer neuer Programmierer. Ich werde jetzt irgendwie eingestellt, nachdem ich meine vollkommen übertriebenen Gehaltszahlungen durchgesetzt habe.
Ja, das würde dir sicherlich nicht gelingen, aber
das glaube ich auch nicht. Aber nehmen wir es einfach mal an, um die Stimmung hochzuhalten. Wie auch immer, auf jeden Fall, was müsste ich jetzt lernen? Was kommt auf mich zu, wenn ich mit XP, also Extreme Programming, in die Softwareentwicklung einsteige?
Okay, als erstes, ich sag mal, äußeres oder auffälligstes Merkmal würdest du sehr viel Zeit mit anderen Mitprogrammierern vor einem Rechner sitzen, vor einem Bildschirm, vor einer Tastatur.
Mit einem oder mehreren?
Mit einem normalerweise, wobei durchaus auch Situationen dann entstehen, wo dann mal 3 oder 4 Leute vor einem Bildschirm sitzen, aber das ist dann schon eher etwas übertrieben. Aber in der Regel sitzen halt eben immer 2 Leute vor dem Bildschirm. Der eine ist der sogenannte Driver, der programmiert, und der andere sitzt daneben, schaut sich an, was er macht, behält das große Bild im Kopf, weist ihn eventuell auf Fehler hin, und wenn er zu ungeduldig wird und meint jetzt irgendwie dann wechselt man eben die Rollen, dann kriegt er die Tastatur in die Hand und okay, dann mach du, wenn du meinst jetzt.
Also der eine ist der Driver und der andere hat ja auch einen Namen? Spanner.
Der Beifahrer sozusagen.
Achso, okay, also Driver im Sinne von Autofahren.
Ja,
okay,
genau, verstehe. Wie Autofahren irgendwie der.
Okay, also der Beifahrer.
Ja. Der Partner, er wird, also der Driver und der Partner, es ist die offizielle XP-Bezeichnung. Ah, okay. So. Aber XP ist halt viel, viel mehr als jetzt nur Pair-Programming, und das ist ein sicherlich eines der wichtigsten Merkmale.
Also so nennt man das, Pair-Programming.
Pair-Programming.
Das haben wir jetzt nicht fallen gelassen.
Ja.
Ne?
Und,
also im Paar programmieren.
Ja.
Okay. Aber das ist, glaube ich, auch das, wofür es am bekanntesten ist. Also wenn ich so von meinem Erfahrungsraum, wenn man jetzt Leute auf Extreme Programming anspricht, dann sagen sie, das ist da, wo man irgendwie gemeinsam vor dem Computer sitzt, Pair Programming.
Ja, also in der Praxis, vielleicht auch mal, um es wieder vorwegzunehmen, es eignet sich nicht jede Tätigkeit dazu. Man kann in etwa sagen, je komplizierter die Aufgabe ist, umso besser ist es, zu zweit daran zu arbeiten. Einfache Dokumentationstätigkeiten zum Beispiel funktionieren zu zweit nicht so gut, weil der eine sich dann einfach nur langweilt und nicht wirklich was zu tun hat. Aber praktisch alle anspruchsvolleren oder schwierigeren Aufgaben, da braucht man gar keine äußeren Regeln, da holen sich die Leute sofort gerne und freiwillig jemanden dazu. Und wie das funktioniert, muss wissen.
Das Modell des Pair-Programmings bricht ja im Prinzip so mit so einem grundlegenden Diven-Status, den ja Programmierer eigentlich über lange Zeit immer genossen haben, und wann auch mich erinnern kann, also in jeder Firma gab es eigentlich immer mit den einen oder anderen Gott, der halt so vor seiner Maschine saß und niemand traute sich auch nur in 3 Meter Umkreis oder irgendwie ihn zu berühren, weil man Angst hat, gleich zu Staub zu zerfallen, weil er eben so übermächtig die Maschine im Griff hat.
Ja.
Das habt ihr sozusagen gar nicht mehr.
Und man muss sehen, dass bei Extreme Programming viele Dinge ineinander greifen. Und das ein wichtiges Ziel oder ein wichtiges Ding ist auch Know-how-Monopole zu vermeiden. Das heißt, dass man versucht, das gesamte Wissen über die ganzen Entwickler möglichst breit zu streuen und zu verteilen. Und also wenn du jetzt kämst, das ist auch ein großer Vorteil, jetzt würdest du halt sofort mit einem erfahrenen Mann die ersten Wochen vor dem Rechner sitzen und natürlich sehr schnell alle spezifischen Dinge, alle Tricks, wo befindet sich was, sehr schnell aufnehmen. Das heißt, es eignet sich wunderbar. Also es gibt keine Methode, wo man als Einsteiger wirklich schneller reinkommt, als einfach die ganze Zeit mit jemandem zusammen da zu sitzen. Also typischerweise.
Im Zweifel auch erstmal als Partner.
Ja, als Partner, wobei auch die Leute sehr, sehr schnell dann selber auch, auch durchaus als Driver unterwegs sind. Und je nachdem, also wir haben dann Einarbeitungszeiten zwischen, ich würde sagen, 2 Wochen und 2 Monaten typischerweise, je nachdem, wie viel Vorqualifikation die Leute haben, bis sie voll einsetzbar sind, und spätestens nach 6 Monaten sind sie wirklich vollwertiges Teammitglied und können wiederum als erfahrene Leute bereits wieder neue Leute anlernen. Mhm. Umgekehrt ist es, wenn man mal einen Experten in einem bestimmten Gebiet von draußen reinholt für eine begrenzte Zeit und den auch immer ins Pair gleich packt, dann ist das natürlich die beste Art und Weise, um Know-how abzusaugen. Das heißt, auch was der Experte macht, das gesamte Wissen so kann man am meisten davon profitieren, wenn immer jemand mit dabei sitzt. Und wer mit dabei sitzt, das entscheidet man, oder die Paarungen, die sind jetzt nicht fest, sondern die werden im Prinzip jeden Morgen beim sogenannten Stand-Up-Meeting aufs Neue ausgeknobelt. Das heißt,
Es gibt so einen Tagesrhythmus.
Genau.
Der Tag fängt an, erstmal trifft man sich.
Der Tag fängt an, typischerweise bei uns um 10 Uhr ist so eine ganz gute Zeit für alle. Und um 10 Uhr beginnt das Stand-Up-Meeting, das heißt, alle stehen, niemand darf sitzen, das verhindert, dass das Meeting endlos ausufert.
Und Ach, deswegen Stand-Up-Meeting?
Ja, weil man es im Stehen macht, und das macht man typischerweise vor einem...
Ist das eure Methodik oder ist das tatsächlich Bestandteil von XP?
Ja, das ist auch eine
XP-Methode
und verhindert eben ja das Ausufern.
Das verhindert wahrscheinlich auch, dass die Leute ihre Laptops aufklappen.
Ja.
Ja. Und, der Tod jedes Meetings.
Und so das Stand-Up-Meeting morgens läuft so, dass jeder erzählt, was er am Vortag gemacht hat, auf welche Probleme er gestoßen ist, erzählt dann, was er für den heutigen Tag vorhat, und sucht sich dann jeweils ein Pair für die Aufgabe. So, und da gibt es den Grundsatz, also wie man ein Pair findet, man fragt halt, kannst du mir helfen? Und die vorgeschriebene Antwort darauf ist ja. So.
Okay, Beteiligungs-
und ja, und man kann dann aber, also es ist auch so, jeder hat seine Aufgaben, sogenannte Engineering Tasks, für die er selber verantwortlich ist. Und wenn er sich jetzt jemanden dazu holt, der andere hat natürlich auch Engineering Tasks. So, aber dann sagt man halt, okay, ich helfe dir jetzt meinetwegen heute Vormittag, und heute Nachmittag hilfst du mir dann wiederum bei meinem Engineering Task. Oder ich helfe dir heute und morgen hilfst du mir bei meinem Task.
Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt eine ungerade Zahl Programmierer hat? Was macht man dann? Kommt eine andere Gruppe dazu?
Ja, das ist schlecht. Also gut, es ist so.
Ihr könnt ja nicht immer im Zweierpasch neue Entwickler.
Nee, wie gesagt, es gibt Tätigkeiten auch, die besser alleine funktionieren.
Ach so, also okay, wenn man schon erwähnt,
neues Betriebssystem, also das kommt dann schon so hin. Und es gibt halt dann auch andere Meetings, wo man sich koordinieren muss. Also es ist nicht wirklich schlimm jetzt, wenn man mal eine ungerade ein Zahl überhand. Ja, also das findet sich dann schon. Ja, also jedenfalls verhindert man dadurch Know-how-Monopole, was sehr gut ist, wenn die Leute mal in den Urlaub gehen wollen, dann ist immer jemand da, der trotzdem Bescheid weiß. Früher war das eben immer ein Problem, dass bestimmte Leute in kritischen Projektphasen einfach nicht krank werden durften, keinen Urlaub nehmen konnten, und wenn dann jemand auch noch die Firma vielleicht verlässt, dann waren das immer gewaltige Katastrophen, die halt tatsächlich ganze Projekte gefährden konnten. Das heißt, eigentlich ein sehr unprofessioneller Zustand, und das ist für alle einfach sehr entspannt, dass sie wissen, dass die gesamte Last nicht nur alleine auf ihren Schultern ruht jetzt, sondern dass sie sich jederzeit jemand zur Hilfe holen können und dass auch viele Leute da sind. Das ist einfach ein unheimlich gutes Gruppengefühl.
Auch. Ja, was ich auch noch sehe, ist, dass man natürlich dabei auch eine ganze Menge Kleinigkeiten lernt. Also es sind ja immer so diese kleinen Tricks, so wie löse ich irgendwie dieses kleine Problem, so ganz alltägliche Sachen, wie kapsel ich das jetzt, wenn ich mit solchen Datentypen zu machen, Sortieralgorithmen, also so auch everyday.
Ja, allein Editor-Tricks. Also wie man seinen Editor bedient oder wie man sich seinen Arbeitsprozess, seine Oberfläche.
Und so hat man die Weiterbildung quasi
parallel automatisch
mit eingebaut.
Ja. Und wenn jemand mal eine gute Idee hat oder einen netten Trick, dann verbreitet sich der einfach ganz schnell in der ganzen Firma auch durch die wechselnden Paarungen. So, was aber jetzt dazu kommt, als Prinzip auch noch, ist, dass es sogenannte Collective Code Ownership, beziehungsweise also jeder darf jederzeit am gesamten Code ändern, was er will. Früher war das immer so, das ist mein Code, und wehe, da fasst jemand dran an, dann übernehme ich keine Verantwortung oder Garantie, dass das Ganze noch funktioniert. Einer unserer Entwickler, früher brachte der Spruch, ja, wenn der Programmierer im Urlaub ist, dann ist sein Code auch im Urlaub. So, das heißt, der darf dann eben nicht verändert oder nicht angefasst werden. Und bei Extreme Programming ist es explizit so, sowas gibt es nicht. Jeder darf überall alles ändern. So, das Problem ist jetzt natürlich, wenn jeder überall alles ändern darf und eventuell aber nicht die Zusammenhänge versteht, wie verhindert man, dass jeder die Dinge kaputt macht? Und da kommt dann wieder ein anderes wichtiges Prinzip, nämlich die sogenannten Unit-Tests. Das heißt, jede Funktion, die man einbaut, hat einen dazugehörigen Test, der auch automatisch abläuft. Und sobald man eine Veränderung irgendwo macht, also wir haben jetzt...
Was heißt, er läuft automatisch ab?
Also ja.
Muss ja im Prinzip das ganze Software-Setup schon mal so sein, dass es eine Stelle gibt, wo immer Tests laufen.
Ja, man hat natürlich ein zentrales Software-Repository, wo also typischerweise CVS oder Subversion, wo
die ganze Software eingecheckt ist, zentral, und man immer wieder sich einzelne Teile rausholen kann.
Genau, und in dem Moment, wo man jetzt Veränderungen wieder in das zentrale Repository zurückspielt, gibt es dann wiederum Rechner, die das merken, aha, da hat es eine Änderung gegeben, sich die Software holen, sie übersetzen, in dem Fall also compilen, und dann automatische Tests ablaufen lassen, die halt ja dann die Ergebnisse mit Sollwerten vergleichen.
Und das heißt, bevor man eine neue Funktion einbaut, muss man sich quasi auch gleichzeitig Gedanken darüber machen, wie man das testen kann.
Genau, typischerweise.
Gibt es Fälle, wo das nicht greift? Also
Eigentlich sollte man sogar den Test vorher schreiben. Also bevor man die Funktion schreibt, schreibt man erst den Test, was auch gleichzeitig hilft, sich Gedanken über die Schnittstelle zu machen.
Ja, genau. Wie wird das benutzt?
Das heißt, das entsteht dann meistens parallel, also der Test und die Funktion, wobei es gibt eben bei den Tests unterschiedliche Tests, aber wichtig da sind vor allem die Modultests auf verschiedenen Ebenen. Und wir haben
Unit-Test heißt das,
weil man sich sozusagen auf eine Teilfunktion bezieht,
genau.
Auf eine einzelne Unit eben.
Einen bestimmten Modul, eine bestimmte Funktion. Es gibt auch entsprechende Frameworks, die einem das erleichtern.
Hm.
Und
also ich glaube zum Beispiel bei, fällt mir jetzt gerade so ein, also gibt es sicherlich noch andere gute Beispiele, aber bei Ruby on Rails, was ja derzeit eine sehr populäre Entwicklungsplattform ist, da sind im Prinzip Tests auch von vornherein vorgesehen. Also es gibt so eine definierte Directory-Struktur und es gibt auf jeden Fall schon mal einen Ort, wo man seine Tests reintut, genau aus solchen Erwägungen heraus. Aber gibt sicherlich auch noch viele andere Beispiele.
Und da ist wichtig, also dass es auch einfach ist, die Tests zu schreiben. Dass es nicht, dass es halt bequem ist zu testen, das ist wichtig. Und da haben wir halt auch ein ganz brauchbares eigenes Framework, das es wirklich zum Kinderspiel macht. Und ich glaube, also wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren ein Framework entwickelt, was so, ich glaube, etwa knapp 500.000 Zeilen Quellcode hat. Und ich glaube, ich habe es jetzt nicht die genaue Zahl nicht vor Augen, aber bei einem Durchlauf werden einige zigtausend Tests durch einige 10.000 Tests durchgeführt, so nach jeder einzelnen Veränderung. Und
zigtausend?
Ja.
Also im Prinzip, ich schreibe eine Funktion.
Ja, und
ein... Wird jetzt zigtausend Mal getestet oder es gibt zigtausend Tests?
Nein, es gibt insgesamt, so typischerweise für eine Funktion hat man dann etwa, ich würde sagen, je nachdem wie kompliziert diese Funktion ist, zwischen 1 bis 10 Tests, wo man dann versucht, sie mit unterschiedlichen Parametern, was weiß ich, wenn ein String reingegeben wird, dass man es mal mit einem leeren String probiert etwa, oder was ist, wenn der Parameter 0 ist, dass man halt auch normale Fälle und Grenzfälle und auch die Fehlerbehandlung testet, typischerweise, um zu sehen, ob auch der richtige Fehlercode zurückgegeben wird, wenn die falschen Parameter reingehen etwa.
Das macht ja, das finde ich ganz interessant, weil was ich sehr häufig festgestellt habe bei Programmierern ist, dass sie so eine Mentalität entwickeln, so, ja, das muss ich jetzt nicht überprüfen, weil das hat man ja nicht zu machen. Ja, man hat das ja nicht so zu benutzen und der Benutzer ist ja doof. So, und wenn es auch wiederum nur ein Programmierer ist, der in dem Fall der Benutzer ist, weil sehr viel häufiger, glaube ich, als dass jetzt wirklich es sich um Code handelt, der von jemandem benutzt wird. Es ist ja so, dass andere Programmierer den Code benutzen, weil man eben Module bereitstellt und so weiter. Und viele dieser Fehler, die heutzutage auftreten und die auch für viele Security-Fehler verantwortlich sind, entstehen meistens einfach nur deshalb, weil der Programmierer sich gar nicht vorstellen kann, dass irgendjemand das in einer Art und Weise benutzt, die anders ist als die er sich ursprünglich gedacht hat, die sozusagen den normalen Zustand darstellt. Mhm. Das schärft sicherlich die Sinne ein bisschen, oder? Mhm. Wenn man solche Tests schreibt.
Auf jeden Fall, aber es gibt vor allen Dingen auch Leuten, die relativ neu da sind, so das Vertrauen, wenn sie an einem riesigen System etwas ändern und trotzdem alle Tests noch durchlaufen, dass sie nichts kaputt gemacht haben. Mhm. Das heißt, eine Methode greift eben in die andere und das eine geht nicht ohne das andere. Das heißt, ein bisschen XP ist zwar vielleicht besser als, ich sag mal, keine dieser Methoden zu benutzen, aber so richtig die volle Schönheit entfaltet sich tatsächlich erst, wenn diese ganzen Dinge ineinander greifen. Und diese Methoden jetzt mit dem, also wie beispielsweise Pair-Programming und Tests, sind natürlich Dinge, die vor allem die Entwickler betreffen.
Mhm.
Aber eine ganz wichtige Front ist eben jetzt, also es fängt halt viel früher an, nämlich an der Kundenfront. Das heißt, wie man das ganze Projekt von vornherein aufzieht. Und es gibt jetzt gut.
Der Kunde, das unbekannte Wesen.
Ja, der Kunde. Wir hatten ja schon
Programmierer hassen Kunden.
Ja, eben, oder beziehungsweise sie haben Angst vor Kunden, weil sie alles
Kunden
nur
Angst
durch
den Programmierer. Ja,
das hatten wir eingangs schon erwähnt, dass es da eben dieses,
ja.
So, das heißt, erstmal fängt es damit an, was oft Wunder wirkt, ist, dass man diese Ängste offen benennt, auch gegenüber dem Kunden. Das ist gar nicht einfach, das erfordert Mut, weil so über Ängste zu reden mit einem Kunden, aber wenn man sich tatsächlich dann mal überwunden hat, tatsächlich also diesen Mut zur Wahrheit, so entsteht dann erstmal ein ganz anderes, neues Vertrauensverhältnis und die Ängste tatsächlich schwinden oder werden kontrollierbar, weil man einfach darüber redet. Hey, ich habe Angst davor, dass du mir Unmögliches abverlangst, so, und du hast Angst davor, dass ich das verkacke, so. Lass uns sehen, wie wir irgendwie gemeinsam.
Jetzt sind wir ganz unanständig. Zu der Sendung neulich mit FX habe ich halt Kommentare bekommen, dass man doch bitte das Rauchen während des Podcasts unterlassen sollte. Wir werden uns bemühen, zurückhaltend zu rauchen. Ja, und was macht man da mit dem Kunden?
Naja, und dann ein ganz wichtiges Ding ist, rauszufinden, was dem Kunden wichtig ist und was nicht. Das heißt, was wir typischerweise machen, also in der wir schreiben alle Anforderungen, alle Ideen, alles, was der Kunde gerne hätte, egal wie absurd es klingen mag oder wie nebensächlich oder wie vielleicht sogar unmöglich ist, es wird erstmal alles aufgenommen. So. Und was auch wichtig ist, dass man die Dinge, die man aufnimmt, also in XP macht man das in Form von sogenannten User Stories. Das heißt, man versucht in nicht technischer Form zu beschreiben oder zu besprechen, was das System eigentlich tun soll. In Form von so einer Art Storyboards. Das heißt, wie geht der User mit dem System um? Plus eben zusätzliche Anforderungen, wenn er schon etwas genauer weiß, wie, keine Ahnung, das muss unter Windows laufen oder es müssen irgendwie 1000 Leute damit arbeiten, gleichzeitig arbeiten. Das alles.
Storyboards, also quasi wie ein Drehbuch. Mhm. Ja, dass man also wirklich versucht, die Funktionalität, also nicht die Funktionalität, sondern die Art und Weise, wie die Software eingesetzt wird, zu beschreiben wie ein Film.
Ja, so in etwa wie kleine Episoden aus einem Film und dann halt ja weitere Anforderungen, die der Kunde oft hat, eben in eine Liste zu bringen. Und dann ist es ganz wichtig, das Priorisieren, weil nicht alle Anforderungen sind natürlich gleich wichtig. Und es ist ganz wichtig, rauszufinden, was ist dem Kunden wichtig und was ist dem Kunden weniger wichtig und was ist nur nice to have. Also typischerweise haben wir dann eine Liste von Merkmalen, so, also muss Dinge, die unbedingt sein müssen, Dinge, die ihm wichtig sind und Dinge, die er zwar ganz gerne hätte, aber auf die er dann im Notfall auch verzichten kann. Mhm. Und das Interessante ist, dass man auch von diesen, also viele dieser kleinen Dinge, die ihm nicht so wichtig sind oft wenig aufwendig, sodass man die auch einfach miterledigen kann. Das heißt, selbst wenn die Zeit knapp ist, muss man nicht alle Nice-to-Haves unter den Tisch fallen lassen, sondern die kann man dann nebenbei erledigen. Aber ganz wichtig ist jetzt, dass wenn man die Dinge, die dem Kunden am wichtigsten sind, zuerst versucht zu realisieren und einem dann irgendwann die Zeit ausgeht, dann sind hoffentlich nur noch die weniger wichtigen Dinge übrig, aber die wichtigen Dinge sind bereits da. Das ist ein ganz, ganz elementares Prinzip und die Prioritäten können halt während des Projekts jederzeit auch wieder neu festgelegt werden.
Aber jetzt sind ja die Features, die der Kunde haben will, nicht unbedingt immer die Features, die dem Programmierer auch Spaß machen.
Ja.
Nee, also an der Stelle wird es auch immer schwierig. Häufig ist es ja auch wichtig, dass man den Programmierer bei Laune hält. Wie
ja, aber da muss der Programmierer dann einfach über seinen Schatten springen und sich darüber im Klaren werden, wer ihm in dem Fall seine Brötchen bezahlt und ja, da ist der Kunde dann schon tatsächlich einfach König.
Okay, aber wenn wir an der Stelle mal vielleicht einen Schritt zur Seite machen und ein bisschen über Open Source Entwicklung nachdenken, viele Leute, die Chaos Radio hören, sind ja auch in dem Feld selber tätig. Mhm. Findest du, dass eben auch für Open Source Projekte Extreme Programming hilfreich sein kann? Oder ist das jetzt wirklich nur die Erleichterung, um im Kontext einer Firma, also in so einem künstlichen Gebilde, was es ja eigentlich ist, zu überleben?
Naja, bei, also es ist natürlich die Frage, wo ist der Kunde bei, bei Open Source?
Das ist eine gute Frage.
So. Ja. Und was auch wichtig oder eigentlich bei XP im Idealfall ist, ein Vertreter des Kunden ist halt Teil des Teams, ist zumindest ständig verfügbar, um Fragen zu beantworten. Das ist auch eines.
Ist das eine Bedingung an den Kunden? Geht ihr da so ran und sagt, okay, wenn ihr jetzt von uns was wollt, dann müsst ihr auch eine Person abstellen, die immer ansprechbar ist?
Ja, das ist das Ideal, ist aber, also ist auch eines der Ideale in XP, die tatsächlich am schwierigsten in der Praxis umsetzbar ist, weil entsprechend qualifiziertes und autorisiertes Personal beim Kunden sehr häufig nicht zur Verfügung steht und da arbeitet man dann mit einem Stellvertreter, also beispielsweise, dass man einen Projektleiter hat, der nicht Mitglied des Entwicklungsteams ist, oder bei der Projektentwicklung ein Produktmanager, der dann die Kundenrolle wahrnimmt und dann eben dort die Prioritäten setzt und einfach Entscheidungen trifft. Und der Programmierer wiederum, oder der Entwickler, ist dann in der schönen Situation, jeweils, wenn jetzt ein neues Feature beispielsweise verlangt wird, dass dann dafür natürlich, wenn man priorisiert, entsprechend ein anderes Feature natürlich geringere Priorität bekommt, zwangsläufig. Das heißt, der Kunde kann auch nicht immer, ich sag mal, mehr und mehr reinpacken ohne weiteres, sondern er muss dann gleichzeitig für jedes Ding, was jetzt vorgezogen oder einen höheren Stellenwert kriegt, bekommen natürlich andere Dinge zwangsläufig einen geringeren Stellenwert. Und das ist aber auch ganz in Ordnung so.
Um das nochmal auf Open Source zu übertragen, ist das natürlich eine schwierige Forderung sozusagen den Kunden. Also auf der einen Seite hat man bei Open Source natürlich auch eine extreme Beteiligung in der Regel von Kunden, von Nutzern, ob die jetzt von den Programmierern so wahrgenommen werden und auch so wertgeschätzt werden, sei mal ganz dahingestellt. Mhm. Also die Masse ist auf jeden Fall da und üblicherweise hat man ja auch relativ nahe Wege, Mailinglisten etc.
Ja, wobei, ja, also bei Open Source Projekten, also bei reinen Open Source Projekten, die irgendwie so von ein, zwei Leuten mal begonnen werden, weil sie ein brennendes Problem lösen wollen, da funktioniert es natürlich so nicht. Aber man braucht es, also für ein oder zwei Leute irgendetwas machen, da braucht man dann auch XP nicht. Also XP ist funktioniert am besten, also skaliert am besten so für Teams mit 5 bis 6 Leuten jeweils, weil also man kann es bis 10 etwa, also 10 Leute in einer Gruppe noch hochskalieren, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir halt sobald jetzt eine Gruppe so 6, 7 Leute überschreitet, dass wir dann die Gruppen teilen und lieber 2 Gruppen machen. Wobei die Gruppen dann wiederum regelmäßig Teammitglieder austauschen in regelmäßigen Abständen, um die Kommunikation zwischen den Teams aufrechtzuerhalten und das auch gepaart wird zwischen den Teams, damit halt die sich nicht komplett verselbstständigen.
Okay, also eure komplette Mannschaft teilt sich in verschiedene Teams auf oder Gruppen, die sich unterschiedlichen Gesamtproblemen zuwenden, auch wenn es am Ende alles zusammengehört.
Ja.
Und dann wird auch da untereinander getauscht. Das heißt, man ist eigentlich auch sehr viel weniger die ganze Zeit an einer Sache, weil üblicherweise, ich kenne das auch,
hat man ja dann immer so den Experten für dieses und diesen Experten für dieses und die tendieren dann auch dazu, immer in ihrem Code dran zu kleben und dann eben auch nicht mehr so änderungsfreundlich zu sein. Das wollt ihr damit quasi verändern.
Ja, ich meine, man arbeitet, um jetzt nochmal weitere Prinzipien oder Methoden, man arbeitet iterativ und relativ kleinteilig. Also auch ein Ding ist, man versucht so schnell wie möglich ein funktionierendes System zu haben. Bei uns haben wir uns auf sogenannte Iterationszyklen von 2 Wochen geeinigt. Das heißt, man plant immer die Arbeit für 2 Wochen im Voraus. Also jeden Morgen gibt es dieses Stand-Up-Meeting. Aber alle 2 Wochen gibt es das sogenannte Iterationsplanungstreffen, wo man die sogenannten Engineering Tasks, das sind die kleinsten Arbeitseinheiten, die kleinsten Aufgaben, wobei jede Aufgabe dann so idealerweise 1 bis 3 Tage an geschätzter Entwicklungszeit nur haben sollte. Weil wir haben festgestellt, dass es schwierig ist, Aufgaben, von denen man glaubt, dass man mehr als 3 Tage dafür braucht, zuverlässig schätzen zu können. Mhm. So, das heißt, wenn man jetzt denkt, ich brauche für die Aufgabe 6 Tage, dann geht das nicht, dann muss diese Aufgabe weiter unterteilt werden in 2 oder 3 Teilaufgaben, die man wiederum beschreibt, also Engineering Tasks, die halt eine geringere Schätzzeit haben. Und das ist eben auch, also dieses Versuchen zu schätzen, wie lange man braucht, ist auch ein wichtiger Prozess. Und da gibt es eben diese sogenannte ideale Programmierzeit, die man schätzt. Und am Ende jeder Iteration, oder nein, man hält täglich sogar fest, schätzt man für jede Engineering-Task morgens beim Stand-Up-Meeting, wie viele Tage brauche ich noch? Also wenn ich jetzt 3 Tage geschätzt habe, habe jetzt 1 Tag gearbeitet, dann kann es sein, dass ich feststelle, okay, das ist jetzt doch schwieriger geworden. Ich schätze, ich brauche immer noch 3 Tage. Oder und so hat man auch eine ganz gute Kontrolle, also einmal eine Selbstkontrolle darüber, wie viel Arbeit noch da ist und wie gut man mittlerweile im Schätzen geworden ist. Und nach 14 Tagen berechnet man dann die sogenannte Velocity des Teams, das heißt, wie viel von den Engineering Tasks sind jetzt tatsächlich fertig geworden und wie viele, also die Velocity sind dann sozusagen die Tage idealer Programmierzeit, die man in der Lage war, vorauszuplanen. Und das ist dann auch so ein selbstregulierendes Ding, weil für die nächste Iteration nimmt man sich dann wieder nur so viele Tage oder darf man sich nur so viele Tage vornehmen, wie man in der letzten Iteration auch geschafft hat.
Also quasi über die Methode der Selbsteinschätzung, ja sicherlich auch nochmal angstmindernd wirkt, nicht? Wenn man das überhaupt erstmal so zugibt, so ich habe länger gebraucht, das ist ja auch nicht unbedingt jetzt jedermanns Sache, da so offen einzustehen. Führt man ja sozusagen dann auch eine Selbstkontrolle.
Ja, und an der Stelle, also XP generell erfordert schon Offenheit und Vertrauen, aber auch einen Vertrauensschutz dann, weil man offenbart sich schon an verschiedenen Stellen. Also es fängt an beim Pair-Programming, wo man natürlich auch seine Schwächen und vielleicht Fehler, die man macht, seinem Partner offenbart. Das fällt anfangs, merkt man oft vielen Leuten nicht leicht, weil sie denken, der hält mich jetzt für einen Idioten, weil ich irgendwie, keine Ahnung, dieses oder jenes Keyword vielleicht in der Programmiersprache nicht kenne. Und diese Angst zu nehmen, so, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Ding auch, dass man Leute eben nicht in die Pfanne haut, wenn sie sich jetzt verschätzt haben, sondern das eben als Normalität auch begreift und versteht und versucht, dann einfach gemeinsam das Ganze besser zu machen. Da ist auch ein wichtiges Prinzip, dass jeder selber seine Zeit schätzt. Also was nicht passieren darf bei XP ist, dass ich schätze, wie lange irgendjemand anders dafür jetzt brauchen darf, weil dann kann ich ihn auch schlecht drauf festnageln. Das heißt, jeder schätzt die Zeit für seine Engineering-Task selber. Das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip. Was
und wenn man anderer Meinung ist, dann kommt das wahrscheinlich schon in diesem Stand-Up-Meeting.
Genau, dann.
Ist das auch Bestandteil des Stand-Up-Meetings,
ja,
diese Einschätzung?
Okay. Ja, beziehungsweise, nee, das passiert bei der Iterationsplanung. Da schätzt man auch. Also alle 14 Tage sozusagen, wenn man diese Engineering-Tasks aufhängt, das geht auch mit schönen kleinen Kärtchen.
Da kommen wir zu den Karten. Mhm. Okay, warte mal, da müssen wir jetzt nochmal kurz, nicht, dass das jetzt verwirrt, weil ich bin ein bisschen verwirrt. Also wir haben jetzt an regelmäßigen Treffen, die Stand-Up-Meeting, das ist jeden Tag.
Ja.
Dann sagst du, gibt es ein
Iterationsplanungstreffen.
Okay.
Das alle 14 Tage.
Alle 14 Tage. Ist das jetzt auch so ein XP vorgeschrieben oder ist das so eure Erkenntnis, wie das so zu sein hat?
In XP sagt man so, Iteration sollte 1 bis 3 Wochen etwa dauern, ist also auch...
Okay, dann seid ihr in der Mitte alle 2 Wochen und das heißt, dass ihr quasi die Zeitziele aller einzelnen Tasks, aller einzelnen Aufgaben, die ihr euch gestellt habt, überprüft und dann eben auch danach wahrscheinlich dann in Abhängigkeit der Abhängigkeiten dieser Tasks untereinander auch eine Aussage darüber treffen könnt, wie lange brauchen wir denn eigentlich noch.
Genau.
Beziehungsweise es gibt eine Deadline XY, die dürfen wir nicht verpassen, weil die Messe fängt an, was auch immer. Und dann müssen wahrscheinlich entsprechend Features gekürzt werden oder man muss sich zumindest darüber unterhalten, wie man das beschleunigen kann. Gibt es sonst noch irgendwelche regelmäßigen Treffen?
Ja, es gibt bei größeren Projekten gibt es dann wiederum die sogenannten Release-Planungstreffen, die man dann so etwa im 2-Monats-Zyklus macht, wo man dann versucht, größer vorauszuplanen, wo man dann die User-Stories sich eben auch überlegt, die man für die nächste Release gerne hätte. Wobei eigentlich haben wir bei unserer Arbeit festgestellt, also dass wir selten überhaupt Release-Planungstreffen brauchen, weil die meisten Projekte, die wir machen, einfach innerhalb von 2 Monaten mit dem großen Team, was wir haben, erledigt sind. Es gibt dann halt größere Treffen, da gibt es dann noch weitere Strukturen oben drüber bei Projekten, die jetzt mehrere Jahre dauern. Ja.
Aber wenn man jetzt ein Betriebssystem entwickelt oder so Sachen, die naturgemäß über sehr lange Zeiträume laufen, mag das schon sehr sinnvoll sein. So, und diese Karten, die du jetzt erwähnt hast, die habe ich auch schon mal gesehen. Also die hängen dann bei euch an der Wand. Gibt es so Kärtchen? Was ist die Aufgabe dieser Karten, dieser Story-Karten?
Naja, beziehungsweise diese Engineering-Task-Karten
dienen. Verschiedene Karten.
Ja, okay. Wobei wir im Wesentlichen, die Engineering-Task-Karten sind bei uns jetzt konkret die wichtigsten. Das heißt, da weiß man einfach, an denen hangelt man sich morgens dann immer entlang.
Was steht da drauf?
Da steht dann zum Beispiel so etwas drauf, was ist so ein typischer Engineering-Task bei uns. Unicode, Transparenz in dem und dem Modul herstellen oder irgendwie dafür sorgen, also dass sich Objekte auf einer bestimmten Spline-Kurve bewegen oder...
Okay, also ganz konkrete, ganz technische Anforderungen eines bestimmten Bereiches, der klar messbar ist auch.
Ja, ganz, also wo man auch und vor allem...
Testbar auch.
Ja, ganz genau, testbar und wo man dann ganz klar einzelne Features
Das werden dann wahrscheinlich eine ganze Menge Karten dann sein, ne?
Das sind, ja, also wie gesagt, wir sehen zu, dass wir möglichst Karten so, möglichst auch die 3-Tages-Karten vermeiden, wenn es geht. Das heißt, wir haben 1- und 2-Tages-Karten und 3-Tages-Karten, also wo die Schätzung bei 3 Tagen liegt, wissen wir, die sind schon unter Umständen kritisch. Also
haben die dann eine unterschiedliche Farbe? Also sieht man das gleich?
Nee, das steht drauf. Es gibt eine Spalte dafür und da steht die erste Schätzung drin. Und diese Schätzung wird halt, also in jeder Zeile wird dann jeden Tag, wo an einer Karte gearbeitet wird, wird halt eingetragen, okay, wie viel ist dann gearbeitet worden und wie viel glaube ich, dass ich jetzt noch brauche für diese einzelne Task.
Okay, das heißt, diese Karte dient gar nicht mal nur dazu, um
aufzuschreiben, was noch zu tun ist. Das ist jetzt nicht eine reine To-Do-Liste, sondern es reflektiert quasi auch den Fortschritt, den man konkret gemacht hat. Das heißt, wenn ein Tag daran gearbeitet wurde und man hat das Problem noch nicht gelöst, dann wird eingetragen, den und den Fortschritt habe ich jetzt erzielt oder?
Ja, nur, also ich habe jetzt einen Tag dran gearbeitet oder einen halben Tag dran gearbeitet und ich brauche jetzt noch anderthalb Tage beispielsweise. Und wenn die Engineering Task eben, wenn ich fertig bin, dann wird die schön durchgestrichen und dann wendet man sich der nächsten Karte zu. So, und für 14 Tage hat also jeder Entwickler so, ich sag mal, zwischen 2 bis 4 Karten etwa. So, und dann kann man sich das halt ausrechnen, so wie viel Engineering Tasks man so als pro Entwickler dann bearbeitet, also pro Woche, sagen wir mal, 2 Karten. Das heißt, jeder Entwickler macht halt etwa 100 Engineering Tasks pro Jahr und bei einem 10-Mann-Team sind es halt 1000 Engineering Tasks, die man so pro Jahr dann abarbeitet.
Das heißt, man braucht eine relativ große Tafel. Wie viele Karten hängen da so normalerweise gleichzeitig?
Na, immer nur die für die nächsten 14 Tage.
Und wie viel sind das dann so bei euch, mal nur so von der Dimension?
Naja, wie gesagt, 4 pro Person, je nach Teamgröße, hängen dann da vielleicht 20 Karten an der Wand so und die werden dann in 14 Tagen alle abgearbeitet.
Haben die dann eine spezielle Sortierung in irgendeiner Form? Also ja, tippen die jetzt nach der Wichtigkeit, nice to have oder wie?
Nee, jede Person hat eine, also die werden ja konkret einer Person zugeteilt, so dass das läuft dann so ab, dass da wird dann in dem Treffen eine Task aufgeschrieben und dann wird gefragt, so wer hat Interesse dran, diese Task jetzt zu übernehmen und dann kann jemand die Hand heben und entweder man hebt die Hand frühzeitig oder man kriegt halt dann irgendwann die Karten, die übrig bleiben. So, das kann man sich überlegen, das funktioniert eigentlich recht gut.
Die Karten sind einfach Papier. Schon mal drüber nachgedacht, das Ganze elektronisch zu machen?
Allerdings haben diese Papierkarten doch erhebliche Handling-Vorteile gegenüber was Elektronischem. Es geht einfach schneller mit den Karten an der Pinnwand. Die kann man eben mal abnehmen oder zurückschieben, man kann sie sehr schnell ausfüllen. Also da sind die Karten einfach jeder elektronischen Lösung, glaube ich, überlegen.
Nimmt man die denn runter, wenn man dann jetzt sozusagen dran arbeitet? Heißt es so, ich pick mir heute meine Aufgaben?
Nö, die hängen da und wie gesagt, vor allen Dingen morgens beim Stand-Up-Meeting kann man dann die Karten durchgehen und die dienen dann sehr schön als Orientierung auch, dass man sich halt nicht verdaddelt und man sieht dann auch, was man noch zu tun hat an Aufgaben. Man kann sich das selber überlegen, an welcher Karte von denen, die man jetzt hat, man als erstes bearbeitet, spielt dann nicht unbedingt die Rolle, so was man dann nimmt.
Haben wir jetzt die ganzen Konzepte
bei Weitem nicht.
Im Kern schon. Bei Weitem nicht. Das klingt ja nach einem relativ komplexen System. Wie lange muss man sich dann damit beschäftigen, bis man das so halbwegs drin hat?
Wie gesagt, das geht relativ schnell, weil die Sachen alle, also die sind halt auch sehr, sehr eingängig und sie sind halt logisch und schlüssig und viele dieser Dinge sind auch Dinge, die man sowieso schon macht oder mal gemacht hat, allerdings nicht in dieser Kombination und in dieser, Gründlichkeit und Konsequenz. Also man setzt sich gerne mal mit guten Freunden zusammen vor den Rechner und das hat, glaube ich, auch jeder Programmierer mal gemacht oder das Testen gut ist, ist auch klar und priorisieren, aber das eben konkret zu machen, das ist wichtig. Aber vielleicht nochmal auf die Iterationen zurückzukommen und auf den Kunden so ein bisschen. Wichtig ist es, hatte ich ja schon erwähnt, dass man sehr schnell was Funktionierendes hat, was man auch dem Kunden zeigen kann, so dass man halt Feedback einholen
kann. Kurze Release-Cycles hat sozusagen.
Genau, dass man eigentlich immer ein funktionierendes System hat, was man dem Kunden zeigen kann und wo er dann ganz konkret schon sehr früh sieht, was er bekommt. Das heißt nicht erst, am Ende völlig überrascht ist, was hat er denn da, sondern eigentlich begleitet er den Prozess die ganze Zeit über und kann dann auch nicht am Ende sagen, hoch, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und unsere Erfahrung ist, dass die Kunden, also in der Regel, die das dann wirklich auch begleiten, dann doch sehr angetan sind und auch sehr überrascht sind, dann am Ende, wie sehr das System dann ihren Vorstellungen tatsächlich entspricht und so, das tut dann halt sehr gut. Vielleicht jetzt noch mal ein bisschen Theorie eingestreut noch.
Bevor du da weiterschreitest, also du, im Prinzip deine Erfahrung mit Extreme Programming ist die, um das mal auch ein bisschen zusammenzufassen, dass dadurch, dass man in Teams arbeitet, dadurch, dass Leute sich nicht nur um eine Sache kümmern, sondern dass man eigentlich seine Programmierer über die zu erledigenden Aufgaben streut, immer wieder austauscht. Dadurch, dass man seine Software, während man sie entwickelt, am laufenden Meter testet, dass man im Prinzip den Test schon vorher schreibt. Und auch dadurch, dass man sich bemüht, und das hängt ja mit diesen Tests auch ein bisschen zusammen, weil man kann ja nichts testen, was nicht läuft, dass man immer sich bemüht, immer zu einem laufenden System beizutragen, sodass man eben nicht so 3-4 Wochen Hänger hat, wo erstmal gar nichts läuft und ich schreibe jetzt sowieso erstmal alles neu und keiner kann was testen, dass man damit eigentlich auch unmittelbar den Anforderungen des Auftraggebers, Kunden, wie man es auch immer nennen möchte, entgegenkommt.
Ja, und man minimiert das Risiko natürlich extrem, weil man auch, wenn man sieht, das läuft in die falsche Richtung, dann kann man halt frühzeitig gegensteuern und nicht erst, wenn das ganze Geld ausgegeben ist, sondern man hat halt dann sehr frühzeitig. Und man weiß auch darüber, also wir haben gerade jetzt in den 5 Jahren noch das ganze Thema Vorhersage noch ganz gut optimiert. Das heißt, wie lange brauchen wir für bestimmte Aufgaben? Da haben wir noch ein paar eigene Verfeinerungen eingeführt, nämlich, dass wir Engineering-Tasks nach Innovationsgrad und nach Komplexität nochmal versuchen einzuordnen. Und wir haben halt Metriken, wo wir wissen, wie sehr wir uns verschätzen bei einzelnen Aufgaben, abhängig davon, eben wie innovativ und wie komplex die Dinge sind. Und diese Faktoren berechnen wir vorher bei der Planung schon mit ein und sind mittlerweile tatsächlich so gut, dass wir in den letzten 1,5 Jahren ist mir kein Fall bekannt, wo wir wesentlich über der veranschlagten Zeit gelegen hätten und wo wir tatsächlich die erwarteten Features in der erwarteten Zeit dann auch geschafft haben. Und es gibt natürlich auch gerade bei den Projektleitern ein Vertrauen, was wichtig ist. Sie brauchen auch nicht irgendwie künstliche Sicherheiten einzurechnen, weil das das passt. Und bei größeren Dingen hat man eben auch mehr Vorwarnzeit. Also man merkt, also wir haben teilweise bei größeren Projekten so die Vorwarnzeit auf, ich sag mal, zwei Monate etwa so heraufgesetzt. Das heißt, wir konnten relativ genau, also 2 Monate vorher schon sagen, dass etwas, dass wir voraussichtlich nicht fertig werden mit dem erwarteten Umfang. Das ist auch erstaunlicherweise sehr, erfordert auch wieder Mut zur Wahrheit. Und die Leute wollen einem das oft gar nicht glauben, dass man halt schon 2 Monate vorher weiß, dass man genau, also wir können dann genau sagen, okay, wir brauchen 6 Tage länger, 2 Monate im Voraus, fertig zu werden.
Ja, weil dann die gängige Annahme ja die ist, dass man dann einfach am Wochenende mal ein bisschen durcharbeitet,
genau,
und dann holt man das schon wieder raus.
Genau.
Aber das macht ihr dann ganz bewusst nicht.
Überstunden sind verboten bei Extreme Programming. Das ist halt auch noch ein wichtiges Merkmal, weil Überstunden sich letztendlich nicht auszahlen, weil wenn die Leute mehr arbeiten, also es ist halt nicht nachhaltig, so eine Crunch-Time. Das heißt, wenn die Leute zu viel arbeiten, sinkt faktisch die Produktivität. So, das heißt, man versucht sie quasi innerhalb, also jeden einzelnen Entwickler so an seinem Sweet Spot, also die Produktivität am Sweet Spot zu halten, weil wenn man darüber hinausgeht, mag sein, dass man dann vielleicht tatsächlich die Woche früher fertig wird. Gelegentlich passiert das auch, aber da gibt es die Regel, also wenn es denn absolut nicht zu vermeiden ist, dass man dann zeitnah wiederum für Ausgleich und Erholung sorgt. Das heißt, wenn jemand tatsächlich mal Überstunden einschieben musste, dass er dann gezwungen wird, zwei Tage frei zu nehmen, wenn er das Wochenende über gearbeitet hat, um einfach die Leute maximal produktiv zu halten. Und das ist eben auch eine Sache, die einfach ökonomisch ist, weil man lügt sich dann auch in die Tasche, wenn man meint, die Leute holen sich ihren Urlaub so oder so, selbst wenn sie vom Rechner sitzen, dann starren sie halt zwei Stunden in den Bildschirm, ohne etwas zu tun oder klicken im Web rum oder tun einfach andere Dinge. Und dann ist es einfach am besten, wenn jeder 8 Stunden am Tag konzentriert an einer Sache auch arbeitet, als jetzt 12 Stunden dort zu sitzen, aber 8 Stunden davon eigentlich nur schlapp in den Seilen zu hängen.
Das ist ein ehrlicher Deal, da fällt mir noch was ein. Vielleicht macht ihr das ja auch, aber da würde mich auch mal deine Meinung dazu interessieren. Es wird ja so kolportiert, dass bei Google es die Anweisung gibt, dass die Programmierer, ich weiß nicht, ob es nur die Programmierer betrifft, im Wesentlichen wahrscheinlich, dass die was ist das, einen Tag in der Woche freikriegen, um an ihren eigenen Projekten zu arbeiten?
Mhm.
Habt ihr sowas Ähnliches?
Nein. Also das hat
Also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt bei diesem Tag in der Woche nicht ganz so sicher, aber es gibt ein gewisses Zeitkontingent, was sozusagen freigestellt wird.
Mhm.
Die Programmierer explizit ermutigt werden, auch eigene Sachen auszuprobieren.
Ja, ich meine, das ist sicherlich auch eine gute Sache, wenn man sich's leisten kann. Bei uns konkret läuft es so, dass wir auch eine ganze Reihe von Forschungsprojekten haben, aber das wird dann einfach eingestreut. Das sind dann auch Engineering-Tasks,
Achso, wo man sich quasi dann auch gemeinsam darauf einigt, dass man an den Sachen schon immer mal rumforschen wollte, und das können dann aber auch Einzelne vorbringen, dass sie das sozusagen mal für interessantes Ding halten.
Ja, bestimmte Features oder Projekte, die sich die Gruppe dann einfach selber geben kann, wo es dann in dem Sinne keinen Kunden gibt, sondern wo die Gruppe als solche der Kunde ist, weil man gerne ein bestimmtes Feature hätte. Was wir allerdings machen, ist der sogenannte Infrastructure Friday, wobei tatsächlich nur das ein halber Tag ist, wo wir uns gemeinsam um unsere Tools und Werkzeuge kümmern, weil wir haben festgestellt, wenn die Zeit knapp ist, dann denkt man, okay, also dieses Problem mit dem Bildsystem oder irgendwie jenes Dokumentationstool, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann fixe ich das. Aber tatsächlich kann man nicht vorhersagen, wann wirklich die Zeit da ist. Das heißt, wir sehen zu, dass wir regelmäßig einen halben Tag pro Woche wirklich darauf verwenden, unsere eigene Entwicklungsumgebung, Bildserver und so weiter zu verbessern. Und
alle dann gleichzeitig quasi?
Ja, wir haben da also eigentlich den Freitagnachmittag so bei uns dafür reserviert. Das heißt,
zum Wochenausklang.
zum Wochenausklang, genau.
Da weiß man auch gleich, wenn man Montag wieder reinkommt, ist alles ein bisschen besser als vorher. Interessanter Motivationsschritt. Ja, zumal der Freitag Nachmittag ja sowieso immer so die Tendenz hat, etwas auszufranzen. Mhm. Dann leidet zumindest nicht die eigentliche Softwareentwicklung. Ah ja, okay. Interessanter Ansatz. Haben wir denn jetzt die ganzen Kernpunkte von XP, sagen wir jetzt mal so, wie es im Buch steht, bereits abgearbeitet?
Ja, ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir jetzt.
Gibt es denn einen einzelnen Punkt von diesen Guidelines, wie ich das mal nennen möchte, diesen Richtlinien, die Extreme Programming da aufruft, die dir besonders imponiert haben? Oder vielleicht sogar, je nachdem, vielleicht auch etwas, was sehr viel mehr Effizienz gebracht hat, als du es ursprünglich erwartet hättest? Wenn das jetzt so jemand hört, denkt er sich so, ah, naja, gemeinsam vom Rechner sitzen und so.
Ich denke, also wenn man versuchen sollte, drei Kernpunkte, oder wenn ich jetzt gezwungen wäre, drei Kernpunkte rauszugreifen, die am wichtigsten sind, dann ist das iterative Vorgehen, das Pairing auf jeden Fall und das Testen. Hm. So diese, die automatischen Tests, das sind, würde ich sagen, der Kern, unverzichtbar sind.
Aha.
Und aber alle anderen Dinge werden auch gebraucht, damit das eben smooth ineinander greift. Und als Wert eben, die Ehrlichkeit. Also das ist auch immer, also Ehrlichkeit mit sich selbst und Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden.
Und dem Rest des Teams auch.
Und natürlich, also Ehrlichkeit und Vertrauen.
Hm. Führt auch zu einer besseren Stimmung wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Also gerade die Stimmung und die Krankheitsrate und es ist
auch die Bereitschaft einzuspringen, wenn jetzt jemand Probleme hat wahrscheinlich.
Mhm. Mhm.
Eine ideale Welt.
Ja,
eine schöne Utopia in der Softwareentwicklung.
Ja, und wenn es denn wirklich mal brennt, dann weiß man, also wenn wirklich die Dinge mal schief gegangen sind, wenn wirklich die Realität mal komplett mit der Planung auseinandergelaufen ist, was halt manchmal einfach passiert am häufigsten durch äußere Einflüsse, dass sich eben die äußeren Bedingungen ändern oder man manchmal von vornherein weiß, eigentlich geht es nicht, aber dann weiß man, dass man ein absolut fittes Team hat, was dann auch in der Lage ist, richtig zuzupacken und auch den Karren aus dem Dreck zu ziehen und nicht eine halb geschlagene Armee, die irgendwie schon halb verhungert, schlaflos mit Rändern sowieso nur noch resigniert irgendwie.
Und dann nochmal alles für den König geben soll.
Ankämpft, ja.
Was mich noch interessieren würde, gibt es technische Werkzeuge, die ihr jetzt zum Einsatz bringt, die jetzt über die normalen Entwicklungswerkzeuge hinausgehen, die jetzt zu irgendeinem dieser Punkte im Extreme Programming beitragen, zur Kommunikation,
also,
zum Austausch, zur Dokumentation?
Also definitiv unser Bildsystem, also der Automatisierungsgrad in unserem Bild- und Dokumentationssystem, glaube ich, ist ziemlich fortgeschritten. Und zwar hatte ich ja schon erwähnt, was man sowieso hat, zentrales Repository, der Build und die automatischen Tests. So. Was sich bei uns aber noch anschließt an die Module-Tests, sind halt generelle Regressionstests, wo halt, wir haben halt eine 3D-Multimedia-Software, die halt dann bestimmte Szenen rendern soll. Und dort haben wir beispielsweise etwa 100 Ergebnis, also Testbilder, die dann rausgeschrieben werden und die dann verglichen werden am Ende des Prozesses. Und was dann noch dazu kommt, also die
kannst du noch mal kurz erläutern, was ein Regressionstest ist?
Ja, ein Test, wo man das Ergebnis, was bei dem Test rauskommt, mit einem Soll-Ergebnis dann einfach vergleicht.
Inwiefern ist das jetzt ein... Also ich meine, macht das nicht jeder Test? Ich meine, testet, ja, ob das und das stattfindet?
Ja, allerdings sind dann nicht mehr auf Modulebene, also keine Modultests mehr, sondern tatsächlich auf Anwendungsebene.
Geht es beim Regressionstest nicht auch ein bisschen um die Wiederholung, dass man das irgendwie in verschiedenen Varianten testet?
Ja gut, natürlich versucht man mit den Tests möglichst viel, ich sag mal, Codepfad abzudecken. Also die Test-Coverage, dass halt jede Codezeile, die durchlaufen werden kann, auch irgendwo dann am Ende ein Ergebnis hat. Aber vielleicht lass mich nochmal... Beim Bildsystem sozusagen die Specials, die vermutlich kaum jemand oder von, wo ich zumindest nicht gehört habe davon, dass außer uns jemand so weit gegangen ist. Das eine ist, wir machen auch Performance-Tests. Das heißt, es wird nicht nur das Ergebnis getestet, sondern wir machen während des Testens auch Laufzeitstatistiken, die in den Bild mit eingehen. Das heißt, wenn jemand etwas einbaut, was das System an sich verlangsamt, dann wird das sofort sichtbar und man kann dadurch, oder man sieht auch Optimierungserfolge, wenn man etwas schneller macht, dann wird man auch dadurch belohnt, dass man plötzlich sieht, hey, wow, ich habe jetzt diese oder jene Funktionalität um 10% beschleunigt. Und gerade heutzutage leidet ja oft auch Software darunter, dass sie einfach immens Ressourcen verbraucht. Dann,
hört.
Ja, dann haben wir so Dinger wie Leakage-Tests, wo wir halt automatisch überprüfen, ob Memory-Leaks da sind. Aber was auch richtig...
Also ob sich die Programme quasi ein bisschen zu sehr am Speicherpool bedienen und das nicht wieder freigeben und dadurch immer wachsen und wachsen und mehr Ressourcen
Genau. Und Dokumentation ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Und zwar eigentlich vermeidet man es, bei XP zu viel Dokumentation zu schreiben, weil bei Dokumentation, die von Hand geschrieben ist, ist das Problem, dass sie sehr schnell veraltet, falsch und nicht akkurat ist. Das heißt... Was wir auch drin haben, sind verschiedene Systeme, die Dokumentation automatisch erzeugen, durch entsprechend, also sich Informationen aus dem Quellcode holen und zusätzlich Informationen, die man reinschreibt, extrahieren. Plus, wir haben einen Tutorial für unser System und der Tutorial-Code selber wird auch durchgetestet. Und das Ergebnis wird als Screenshot gleich in eine entsprechende Website eingebaut. Das heißt, man kann sicher sein beim Tutorial, was man hat, dass der Code, der im Tutorial steht, auch getestet ist. Und das Ergebnis, was dann auf dem Schirm zu sehen sein soll, eben auch in der Dokumentation immer aktuell übereinstimmt mit dem Ergebnis, was man dort auch sehen soll. Es wird eine automatische Cross-Referenz angelegt. Wir haben auch selbst dokumentierende Dateiformate, beispielsweise auf XML-Basis, die über XML-Schema funktionieren und man dort jederzeit auch, also das endet alles, also die gesamte Dokumentation landet halt in verschiedenen Web-Sites und man hat damit dann am Ende nach einem erfolgreichen Build auch eine aktuelle und stimmige Dokumentation und Tutorials vom Programm, von den Datenformaten, von allem. Und
also kurz gesagt,
es lohnt sich und es passt auch zum Extreme Programming, dass man möglichst viel
automatisiert.
Sehr viel automatisiert, was das Testen betrifft, aber auch unter Umständen, was das Dokumentieren betrifft.
Ja.
Teilweise muss man das ja auch nicht alles selber programmieren. Also es gibt in sehr vielen Programmiersprachenumgebungen mittlerweile Möglichkeiten, aus Programmcode direkt Dokumentation zu erstellen, also entweder direkt aus dem Code selber.
Ja.
Das hängt natürlich dann sehr von den Fähigkeiten der Programmiersprachen ab oder doch zumindest, dass man eben bestimmte Schreibweisen für Kommentare, die man in den Source Code einführt, dass man eben bestimmte Arten und Weisen, wie man etwas dokumentiert, direkt in die Kommentare, Konventionen genau reinschreibt, um daraus eben auch automatisch Software-Dokumentation zu machen. Die natürlich dann den großen Vorteil hat, dass man sie A, nicht nochmal schreiben und prüfen muss und B, dass sie eben auch genau das reflektiert, wie eben der Ist-Zustand ist. Also unter Umständen auch mit allen Fehlern, die man drin hat. Mann, das war jetzt auf jeden Fall schon mal hier eine der längsten Ausgaben des Chaos Radio Express, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass wir da hier auch mal in die Tiefe gegangen sind, weil ich denke, Extreme Programming ist etwas, was eine ganze Menge Leute doch eine Menge Last von den Schultern nehmen kann. Haben wir denn jetzt noch
Negativpunkte?
Das wäre ein Punkt, das können wir eigentlich gleich mal voranschieben. Ich wollte danach nochmal drauf eingehen, wie man sozusagen sich diesem Thema dann auch nochmal nähert, wenn man Interesse hat, das in irgendeiner Form umzusetzen. Mhm. Hast du denn noch negative Erfahrungen gemacht? Gibt es Probleme?
Ja, eins hatte ich schon erwähnt, nämlich, dass es diesen idealen Kunden, wie man ihn gerne für XP hätte, dass der selten anzutreffen ist, dass man dort halt Dinge finden muss. Ansonsten gibt es manchmal auch Anforderungen, die an einen rangetragen werden, wo man gezwungen ist, bestimmte schwergewichtige Softwareentwicklungsprozesse zu fahren oder mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten, die andere Prozesse haben, die halt extrem viel, also hunderte von also Pflichtenheft ist zum Beispiel so eine Sache. Normalerweise vermeidet man es oder versucht halt nicht zu viel Arbeit vorab in ein Pflichtenheft zu stecken, aber manchmal ist es einfach eine Anforderung. Und da ist es uns aber ganz, ganz gut gelungen, sozusagen das zu emulieren, beziehungsweise diese Artefakte oder diese Dokumente, dieses Pflichtenheft genauso zu behandeln wie eine Programmieraufgabe und aber auch dem Kunden klarzumachen, dass sich dass das Schreiben des Pflichtenheftes in Konkurrenz steht, jetzt ressourcenmäßig mit dem Entwickeln von Features. Das heißt, je mehr Pflichtenheft er wünscht, umso weniger Zeit bleibt halt natürlich für die Umsetzung. Aber wenn er das wünscht, wenn das erforderlich ist, werden halt diese Artefakte eben abgebildet und das funktioniert auch ganz gut quasi mit Hilfe von XP andere Verfahren zu emulieren oder sich an andere Verfahren.
Was meinst du jetzt mit Artefakten? Das verstehe ich ganz
nicht. Also Dokumente beispielsweise, also Stücke von Dokumentation bezeichnet man einfach dort als Artefakte. Einfach die Ergebnisse, die halt zurückbleiben im Laufe der Entwicklung. Also Ergebnisse, so Überbleibsel, kann man sagen, der Entwicklungstätigkeit. Ansonsten, okay, es ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Also es gibt in seltenen Fällen einfach Leute, die nicht damit klarkommen, also mit dieser Ehrlichkeit und Offenheit, die sich einfach nicht die Schwierigkeiten damit haben, sich zu offenbaren oder mit anderen Leuten vom Rechner zu sitzen.
Was nicht gleichbedeutend ist, dass es sich dabei um schlechte oder unfähige Programmierer handelt. Nee,
aber eigentlich ist es eher selten, dieses Phänomen, und wie gesagt, mit der richtigen Herangehensweise, wenn man halt zeigt, dass eben auch Vertrauensschutz besteht, öffnen sich dann die meisten auch, aber es gibt eben einige, wo es nicht klappt. Und dann gibt es sicherlich auch, also eignet sich XP nicht unbedingt für jede Art von Entwicklungsaufgabe und nicht für jede Art von Teamgröße. Also ein 1000-Mann- Projekt jetzt mit XP zu fahren, das wüsste ich nicht. Also irgendwie Toll Collect beispielsweise jetzt nach XP-Prinzipien zu fahren. Also so ein System könnte einfach schwierig werden. Oder da gibt es zumindest noch nicht die Werkzeuge oder Verfahren, das...
Ja, wobei man so ein großes Projekt ja auch aufbrechen kann oder eigentlich auch zwangsläufig, keine Ahnung, wie die nun ihre Softwareentwicklung da konkret organisiert haben, aber im Prinzip haben sie ja genug Teilaufgaben, um das eben auch in einzelne Gruppen zu unterteilen, in denen sie ja dann immer noch entscheiden könnten, nach XP-Maßgaben vorzugehen.
Ja, allerdings ist dort, so wie ich das mitbekommen habe, bei Toll Collect das Ganze extrem formalisiert gewesen, das heißt, auch einzelne Teams waren komplett abgeschottet und dort wurde beispielsweise also jede Veränderung in Form von sogenannten Change Requests erstmal erfasst, dokumentiert. Also ein ziemlich großer Verwaltungs-Overhead.
Okay, also dafür taugt es auf jeden Fall nicht unbedingt. Okay.
Und dafür, naja, also vielleicht jetzt, wenn... Also wird man auch Methoden und Verfahren entwickeln können im Laufe der Zeit, wo man das auch auf größere Projekte skalieren kann. Auf der anderen Seite, man weiß seit längerer Zeit, es gibt sowas wie eine magische Grenze der Planbarkeit in der Softwareentwicklung. Und da gibt es dieses sogenannte 6x6. Also 6 Leute für 6 Monate, das ist so etwa markiert so tatsächlich die Grenze des Planungshorizonts, wo man wirklich zuverlässig planen kann. Alles, was halt irgendwie mehr als 6 Leute für mehr als 6 Monate umfasst, ist tatsächlich nicht wirklich planbar. So im Voraus, beziehungsweise da hat man halt wachsen dann letztendlich die Unsicherheiten. Man kann dann zwar glauben und hoffen, dass es hinkommt, aber die Unsicherheiten nehmen zu. Das weiß man aber schon seit 20, 30 Jahren, hat IBM das schon festgestellt, dass eben dieser 6x6 so in etwa tatsächlich die Grenze der Planbarkeit.
Das moderne Sixpack. Mhm. Ja, gut, um vielleicht mal so langsam zu einem Ende zu kommen, ich wage das ja gar nicht abzukürzen, weil es eigentlich alles viel zu interessant ist, aber wenn ich mich jetzt ganz konkret als Empfehlung hier an unsere Hörer, wenn man jetzt mal sich konkret dem Thema nähern möchte, was ist der beste Weg? Mhm. Als erstes kauft man sich ein schlaues Buch.
Ja, also wie gesagt, diese... Von 99, die 3 Bücher von Kent Beck sind so die Standardwerke, die man auf jeden Fall lesen kann. Dann findet man natürlich
also Extreme Programming, wie heißt das eine? Das Manifest.
Mhm. Ja, dann Extreme Programming Explained heißt das eine, glaube ich.
Gibt es das auch in Deutsch?
Ja, ne? Weiß ich gar nicht.
Ja, gibt es. Also, kann. Oder? Moment. Ja, es gibt deutsche Übersetzungen. Mhm. Mhm.
Das kann gut sein. Das ist sicherlich ein Einstieg. Dann so in Deutschland hat sich halt so Frank Westphal, ist so der deutsche XP-Guru, der sich dort am meisten XP verschrieben hat. Auf www.frankwestphal.de findet man halt auch jede Menge, auch Links, Westphal mit PH. Mhm. Einfach zusammen geschrieben oder einfach nach Extreme Programming googeln. Wobei der Klassiker ist, glaube ich, das C2 Wiki, wo es auch sehr viele Links gibt. Es gibt außerdem Mailinglisten, wo sehr viel Traffic ist, eigentlich mehr als man so konsumieren kann, aber wo sich auch extrem viele erfahrene Leute austauschen und wo man auch viel rausziehen kann. Aber letztendlich man nur sagen, anfangen. Schwierigkeiten, die dabei auftreten, sind einmal natürlich das Management davon zu überzeugen, dass jetzt zwei Leute immer vor dem Rechner sitzen. Die sagen natürlich erstmal, wenn da zwei Leute sitzen,
ist das so teuer.
Ist das doppelt so teuer, genau. Wo doch jeder irgendwie für sich arbeiten kann und sie doch dann das Doppelte schaffen.
Wenn der eine Holz hackt, warum muss der andere noch zugucken?
Ja, eben.
Ja, aber an der Stelle wird natürlich schon deutlich und meine, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Softwareentwicklung ist wirklich ein ganz anderer Beruf, der sich so mit herkömmlichen Beschäftigungen kaum vergleichen lässt, weil man einfach auf eine bestimmte Art und Weise dort involviert sein muss und auch so über so eine Macht in Anführungsstrichen verfügt, über das, was man da tut. Mhm. Also man streicht ja nicht nur eine Wand, ja, nach einer bestimmten Vorgabe und dann ist sie halt grün, sondern man trifft Entscheidungen, die letzten Endes für eine Vielzahl von Leuten, das kann sich exponentiell ausdehnen, in irgendeiner Form auch maßgeblich sind, bis hin zur gesamten Softwareentwicklung in einer Firma in der nächsten Zeit. Mhm. Und da lastet natürlich eine Menge drauf. In gewisser Hinsicht würde ich sagen, das sind zwei Leute eher ja noch wenig.
Ja, ich meine, ja, das andere Ding ist, dass man auch bereit sein muss, so von bestimmten seine Einstellung zu ändern und seine Werte auch zu ändern. Zum Beispiel das ganze Überstunden-Thema. Da galt es ja also speziell auch in der New Economy, oder es gibt halt jede Menge War Stories, wo die Leute dann 90 Stunden pro Woche dann heldenhaft geschafft haben.
Real Programmers schlafen unter dem Tisch.
Ja, ja. da muss man halt eher sehen, dass man da auch eine kulturelle Veränderung hinkriegt und sagt, also Überstunden, also wenn es nötig wird, Überstunden zu fahren, dass das einfach ein Ergebnis schlechter und falscher Planung ist. Und jetzt kein Heldentum in dem Sinne. Das ist kein Wert an...
Aber was macht ihr denn, wenn ein Programmierer Bock drauf hat, länger an irgendwas zu arbeiten? Wird der dann aus der Firma gefegt?
Nee. Es gibt
auch so Momente, da kann man einfach gar nicht aufhören zu programmieren. Aber man weiß, wenn ich das jetzt nicht irgendwie in den nächsten drei Stunden fertig kodiere, dann kann ich meinen Tag auch vergessen. Dann denke ich sowieso nur noch dran.
Nee, das ist auch völlig in Ordnung. Jeder hat, glaube ich, auch unterschiedliche, ist unterschiedlich belastbar. Oder der Sweet Spot liegt bei jedem auch irgendwo anders. Das ist eine Sache auch des Alters. So in einem bestimmten Alter hat man auch das Gefühl, mit 9 oder 10 Stunden am Tag sich ganz, ganz wohl zu fühlen. So, dann ist das halt das Ding. Aber wichtig ist, dass halt Überstunden eben nicht erwartet werden. So, und dass sie nicht honoriert werden insbesondere. Also wenn jemand freiwillig gerne dort sitzt, aber wichtig ist es eben, keine Incentives dafür zu schaffen. Das heißt, Überstunden normalerweise nicht zu vergüten, sondern wenn es wirklich brennt, dann werden halt nur in solchen Fällen eben Überstunden freigegeben und erfasst und dann eben vergütet. Aber im Normalfall, kann jeder zwar so lange bleiben und so lange arbeiten, wie er will, das ist dann aber sein Privatvergnügen.
Okay, aber so eine Abgabephase jetzt in 2 Tagen ist die Präsentation, lalala, aber wir haben insgesamt auch alle gemeinsam eingesehen, wir haben da noch ein Problem, dann ist es
die Ausnahme. Ja, dann läuft es eben so, dass dann ich in dem Fall sage, okay, also es ist jetzt knapp, jeder kann jetzt so viel tun, wie er halt dazu in der Lage ist und mir das dann entsprechend melden, und dann greift halt diese, diese Urlaubsgeschichte, aber eben, ja, dieses, also es ist eine Bewusstseinsveränderung, die auch dort einkehren muss.
Ja, Bewusstseinsveränderung in Form von Extreme Programming, vielleicht ja auch für euch ein Thema oder vielleicht auch etwas, was ihr in euren Unternehmen mal ansprechen möchtet. Ich habe schon mit so viel, gerade jetzt dieses Wochenende wieder, mit frustrierten Programmierern gesprochen, die einfach so unglücklich sind in ihren Firmen, weil irgendwie die Leute verstehen nichts von Softwareentwicklung, es gibt keine richtige Kommunikation, man redet auch nicht wirklich über die Probleme. Also jetzt auch mal ganz von diesen, von dieser eigentlichen Methodik, die einem zum besseren Programmierer werden lassen kann und die ganzen Sachen, finde ich also gerade diese Offenheit und Ehrlichkeit, gerade in so etwas, wo man so mental engagiert ist wie beim Programmieren, was ja nicht eine reine Engineering-Tätigkeit ist. Nee. Es ist man lötet nicht. Es ist wirklich
ein kreativer Job.
Es ja, ist und auch sehr philosophisch an vielen Stellen. Und da ist es einfach wichtig, dass das Klima stimmt. Und ja, vielleicht ist Extreme Programming für euch ein Weg, das zu machen. Es gibt ja auch noch viele andere Methodiken, die vielleicht auch nicht
agile,
so viele Probleme haben.
Andere Agile. Agile Methoden, ja.
Ja, Scrum ist, glaube ich, auch noch so ein Thema. Das muss man alles auch noch mal ein bisschen hinterfragen. Vielleicht auch bei Chaos Radio Express. Ich bin ja immer auf der Suche nach interessanten Themen. Und jetzt hatten wir mal wieder ein interessantes Thema. Ich bedanke mich bei dir, Pavel, für die sehr ausführliche Darstellung dieses Themenkomplexes. Ist ja nicht das erste Mal, dass du hier bei Chaos Radio Express dabei bist. Ich hoffe auch nicht das letzte Mal. Und ja, für die mit Abstand längste Chaos Express Sendung entschuldige ich mich schon mal, aber ich denke, der Inhalt war es wert. Ja. Wenn ihr Rückmeldungen habt, Feedback, Kommentare, Kritiken, alles Mögliche, was euch auch einfällt. Ihr wisst es, chaosradio@ccc.de. Ich würde jetzt auch ganz gerne nochmal die Telefonnummer fallen lassen, aber jetzt habe ich sie mir gerade hier nicht auf dem Bildschirm geschrieben. Könnt ihr auf der Webseite nachschlagen. Ich freue mich auch immer über Audiokommentare, muss aber natürlich nicht sein, wie es euch auch immer am besten passt. Könnt ihr hier einen interaktiven Podcast mit uns gestalten. Aber noch ein Schlusswort, was Weises ja. Zum Tage. Zur Nacht, muss man ja sagen.
Ja.
Schon fast eins.
Vielleicht noch das Thema Qualität. Es gibt halt in XP nur zwei Arten von Qualität, die man abliefert. Perfekt und krankhaft perfekt.
Oha. Okay, was ist besser?
Das kommt je nachdem, das kommt darauf an, was das System dann am Ende leisten soll. Also wenn es eins ist, an dem vielleicht irgendwie Leben oder große Vermögenswerte hängen, dann sollte man vielleicht auf die krankhaft perfekt Variante gehen. Aber ja, Qualität ist einfach das, was allen auch ein gutes Gefühl gibt, so stolz auf seine Arbeit sein zu können, so den Kunden glücklich zu machen, so dann macht die Arbeit einfach auch Spaß.
Okay, das war ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass wir uns mit einem krankhaft perfekten Ergebnis hier an euch herangeschmiegt haben und ihr einen Podcast bekommen habt, wie ihr ihn haben wolltet. Ich sage dann mal Tschüss.
Tschüss.
Und wir hören uns bald wieder bei einem neuen Chaos Radio Express auf diesem RSS-Feed. Bis bald.